Ja, ich habe auch gedacht, was macht man so am Anfang des Jahres? Die Jahreslosung hatten wir am 31. schon. Da geht es ja darum, alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Ich habe gesagt, das ist ein ziemlicher Anspruch. Wir haben auch Unterstützung sozusagen. Und heute schauen wir uns da einerseits den David an, aber in Anlehnung an Psalm 27. Ja, David, ein Mann nach dem Herzen Gottes. Da gibt es einen Bibelvers, der steht das im 1. Samuel. Aber nun wird dein, also Sauls Königtum nicht bestehen. Der Herr hat sich einen Mann gesucht nach seinem Herzen. Und der Herr hat ihn bestellt zum Fürsten über sein Volk, denn du hast das Gebot des Herrn nicht gehalten. Also eigentlich ein Satz für König Saul, aber mit einer Perspektive, nämlich, dass ein Mann nach dem Herzen Gottes der nächste König wird. Ihr seht schon, in der Überschrift habe ich jetzt geschrieben, ein Mensch nach dem Herzen Gottes, weil es ja nicht bloß jetzt für Männer gilt. Auch, aber nicht nur. Na, das gilt jetzt für alle, aber eben David natürlich ein Mann nach dem Herzen Gottes. Wo man sagt, ja, warum ist jetzt gerade dieser David das? Manchmal ist ja so, es gibt ja so, wie soll ich sagen, so Vorbilder, wo man sagt, also, da komme ich eh nie hin. Ja, da komme ich eh nie hin. Also, wenn jetzt irgend so ein Spitzensprinter, Usain Bolt, der wäre jetzt immer noch sehr schnell, sagen wir, der Reinhard, ich trainiere mit dir, dann bist du bald so schnell wie ich. Dann würde ich sagen, eher nicht. Also das klappt einfach nicht. Zu großes Vorbild, der ist viel zu schnell. Und so, ne? Jetzt könnte man sagen, ja, der David, der ist vielleicht auch viel zu groß als Vorbild, wo man sagt, Mensch, ja, so jemand wie König David. Andererseits muss man sagen, finde ihn trotzdem eigentlich naheliegend beziehungsweise sympathisch. Also der David ist ja von Geburt an in einfachen Verhältnissen geboren, kann man sagen. Kein Königshaus, kein Priester, kein was weiß ich, kein Großgrundbesitzer. Seine Heimat war eher unbekannt und der Beruf eher gering geachtet. Und hat auch keinen Stammbaum, den man als makellos bezeichnen kann. Also nichts, wo man sagt, ja, der ragt aber jetzt wirklich heraus. Er war einfach der 8. und jüngste Sohn von Isai. Einem Mann, der bis dahin auch nicht besonders auffiel. Und so eine Abstammung, wo man sagt, also wenn du der Letzte bist, in so einer großen Familie verheißt es nicht viel. Schon als er zum König berufen wurde, hat man ja gemerkt, fragt man, sind alle Söhne da? Sagt er erstmal ja. Und dann sagt man, es muss doch noch jemand geben. Ach so, ja, den David noch. Ja. Der würde man sagen, psychologisch ganz schwierig. Ne? Und trotzdem bei Gott nicht übersehen. Kommt aus Bethlehem. Heute berühmt, damals völlig unbedeutend. Hirte war selbst zur Zeit Jesu schon nichts, also zur Zeit Jesu auch nicht viel besser wie damals, als es David war. Und er führte auch kein fehlerfreies Leben. Also nur wenn er dann ein besonderes Amt und eine besondere Berufung hatte, wer so die Lebensgeschichte ein bisschen vor Augen hat, also dieser Ehebruch mit Bathseba und dann hat er den Mann da praktisch umbringen lassen, so indirekt im Krieg weit vorne hingestellt. Also nicht fehlerfrei. Vielleicht klingt es ein bisschen komisch, wenn ich sage, David war ein Mensch wie du und ich. Sagt ja jemand, also ich habe noch niemand umgebracht. Hoffe ich doch. Aber mit was wir uns identifizieren können, zu sagen, fehlerfrei läuft unser Leben auch nicht. Aber wenn es vielleicht in der Spitze nicht ganz so dramatisch ist, wie beim David hier. Oder vielleicht sagt jemand, naja, also mein Lebenslauf in Form von Abstammungslinie ist jetzt auch nicht gerade so weltbewegend, dass man da eines Tages im Geschichtsbuch drüber lesen wird. Michael Kaspari aus Bochum. Und jeder sagt, naja, der Michael. Na, also, aber wir kennen dich, Michael, da freuen wir uns. Ne? Aber sozusagen, wir sind ja auch so genauso Durchschnittsmenschen, in Anführungszeichen, wie David hier, eben aber eher mit besonderer Berufung, wir haben unsere Berufung. Und was uns aber verbindet, ist dann doch zu sagen, wenn ich mal ganz kurz zur Jahreslosung einsteigen darf, wenn wir in der Liebe leben wollen dieses Jahr, ist es gut, wir sind in guter Verbindung mit Gott. Ja? Weil daraus kann es nur kommen, nicht aus dem eigenen guten Vorsatz. Ich hoffe, ihr seid die erste Woche im neuen Jahr natürlich gut durchgekommen. Wer sich nichts vorgenommen hat, hat nichts falsch gemacht. Aber ich weiß schon genau, diese Woche beginnen wieder die Sportkurse. Und wisst ihr, was da ist? Der bestbesuchteste Kurs. Ich diese Woche. Der gute Vorsatz mindestens diese Woche. Dann lässt es wieder nach. Also, aber eine Liebe leben ist ja ein großer Auftrag. Und da gehen wir einfach dem Psalm 27 entlang. Nee, so schnell kann keiner lesen, ich weiß. Aber ich habe ihn noch in meinen kleineren Dosen, dann haben wir ihn nochmal vor uns. Psalm 27, wo David selber diesen Psalm schreibt und auch einiges drin ist, zu sagen, ja, wie sieht es denn nun aus, wenn man nach dem Herzen Gottes leben will oder tut. Zunächst fängt es ja mit Vers 1 an. Ich glaube, Psalm 27, Vers 1 ist manchen so ein bisschen im Ohr. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft. Vor wem sollte mir grauen? Ein Mensch nach dem Herzen Gottes lebt mit Gott in persönlicher Beziehung. Das klingt für uns vielleicht jetzt nicht ganz so außergewöhnlich, weil wir das schon oft gehört haben, aber es ist doch so. Und es fällt auch in diesem ersten Vers auf, dass er eben schreibt, der Herr ist mein Licht und mein Heil. Also nicht nur ein Licht und ein Heil, irgendwie allgemein für jeden oder so, sondern jetzt mal ganz konkret, der David sagt, mein Licht und mein Heil. Und deshalb kann er sagen, vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebenskraft, vor wem sollte mir grauen? Also das geht schon noch ein kleines bisschen drüber raus, weil die Juden dachten ja, durch Volkszugehörigkeit, man gehört sowieso zu Gott. Ne? So wie ich ja auch gewachsen bin, zu sagen, naja, also wenn man so ein bisschen in die Kirche geht und getauft ist, dann gehört man sowieso dazu. Ne? Zu sagen, ja, aber es gibt schon noch diesen bewussten Schritt mehr, zu sagen, mein Gott, mein Heil, mein Licht, ne? Zu sagen, das nehme ich für mich persönlich. Und es ist ja schön, dass hier auch das Wort steht, mein Heil, wird nämlich in der Weihnachtsgeschichte ja da aufgegriffen, der Heiland. Da steckt das Wort Heil auch nochmal drin, zu sagen, dass der da Dinge heil macht. Und das finde ich immer wieder schön zu sagen, ja, es ist gut, dass jemand da ist, der mein Heiland ist, der Dinge auch wieder heil macht, in Ordnung bringt. Oder einfach da auch heilend eingreifen kann, wenn Dinge sind, die mir auch unangenehm sind, die mir Schmerzen machen, die ja mir Not machen einfach. Also das Erste einfach zu sagen, bewusst mit Gott leben. Das ist der Einstieg hier im Psalm 27, damit es eben nicht aus eigener Kraft wird. Ein Mensch nach dem Herzen Gottes bittet Gott um Hilfe gegen Sünde. Das ist ganz interessant, dass es bei David hier eine zentrale Rolle spielt. Kann man sagen, ja, war das mit der Batseba schon? Wahrscheinlich, da gibt es Psalmen, die da viel deutlicher Bezug drauf nehmen, aber es ist ihm auch so bewusst, dass es Sünde gibt. Wenn die Übeltäter an mich wollen, um mich zu verschlingen, meine Widersacher und Feinde sollen sie selber straucheln und fallen. Und wenn sich auch ein Heer wider mich lagert, so fürchtet sich dennoch mein Herz nicht. Wenn sich Krieg wider mich erhebt, so verlasse ich mich auf dich. Auf ihn sogar, ja. Bei David waren Übeltäter sicher Menschen aus Fleisch und Blut. Sicher Leute, die ihn wirklich auch verfolgt haben, wie der Saul zum Beispiel. Ich möchte es aber heute übertragen und sagen, welche Widersacher und Feinde uns gegenüberstehen, sind sicher auch Versuchungen, wie wir so sagen. Sünde, die uns versucht zu überfallen. Und warum ist das so? Ich habe gerade gesagt, wer nach dem Herzen Gottes lebt, lebt in persönlicher Beziehung zu Gott. Und dann gibt es immer sozusagen einen Gegenspieler, jemand, der versucht, diese Beziehung zu stören. Die Bibel sagt, ja, der Teufel ist dazu da praktisch, oder sein Bemühen ist immer, uns von Gott wieder ein bisschen wegzubringen. Also nicht, dass wir jetzt immer gerade vom Glauben abfallen, so weit geht es ja nicht, aber ein bisschen immer an dieser Beziehung sozusagen störend einzugreifen. Und Sünde belastet Beziehung zu Gott. sich ja zwischenmenschlich auch so, wenn Dinge sind, die nicht passen, ja, die ungut sind, sündig sind, das belastet Beziehung, belastet auch Beziehung zu Gott. Und so könnte man dann schon sagen, im Übertragenen hier zu sagen, wenn das so an mich will, diese Widersacher und Feinde meiner Beziehung zu Gott, die mich da straucheln und fallen sehen wollen, sich Opfer der Versuchung wird sozusagen, da kann Gott auch eingreifen, und mich da auch schützen. Wir beten es ja regelmäßig im Vater unser, führe uns nicht in Versuchung. Kann man da überlegen, tut es Gott und so, aber einfach zu sagen, ja Herr, ich bin ein versuchlicher Mensch. Also weil wir Menschen sind, sind wir einfach auch versuchlich. In verschiedener Hinsicht. Also es gibt immer wieder die Versuchung, sich über andere zu erheben zum Beispiel. Also das liegt in uns allen irgendwie drin. Zu sagen, also wenn es noch mehr machen würdet wie mir, das wäre eigentlich schon das Beste. Die anderen in Augen, nicht schlecht, nicht drum, aber also manchmal so ein Überheben, wo man sagt, ach ja, wäre doch schöner, man begegnet sich auf Augenhöhe. Finanzen sind immer so ein Thema oder sexuelle Versuchungen oder was auch immer. Also zu sagen, Herr, du kannst mich da schützen. Also wir kommen auch noch zur Vergebung, natürlich, die braucht es auch, aber manchmal ist ja noch schöner, wenn es gar nicht erst passiert, wenn ich gar nicht erst der Versuchung erliege. Und damit das nicht so ist, sucht hier David auch bewusst Gottes Nähe. Er sagt, eines bitte ich vom Herrn, das hätte ich gerne, dass ich im Haus des Herrn bleiben könne mein Leben lang. Ich sage immer, ich bin ja privilegiert, ich darf im Gemeinschaftshaus wohnen. Aber um das geht es jetzt ja gar nicht. Man sagt, na, ich wohne jetzt noch näher irgendwie am Saal und das und so. Also es ist ganz hervorragend, da drüben zu wohnen. Aber das hat ja geistlich jetzt mal keinen Unterschied zu jedem von uns. Zu sagen, innerlich zu sagen, möchte ich ganz nah bei Gott bleiben. Bei David war es natürlich schon so die Vorstellung, wenn ich immer in der damals gab es den Tempel und nicht die Stiftshütte war da, zu sagen, wenn ich da drin wohnen könnte, ganz nah bei Gott, das wäre natürlich super. Aber in gewisser Weise können wir, egal wo wir wohnen, ja nah bei Gott uns aufhalten. Nah bei Gott, also ich denke, viele von uns sind so mit dem Begriff stille Zeit aufgewachsen, wo es also darum ging, sich Zeit zu nehmen, zu sagen, ich lese deine Bibel, ich bete, ich lese vielleicht in irgendeinem Heftchen da eine Erklärung zu dem Bibeltext, der da vorgeschlagen ist, zu sagen, ja, zu sagen, ich halte Kontakt, ich bleibe da nah bei Gott, ich pflege da Beziehung. Genau um das geht's. Im Vergleich zuvor habe ich gesagt, der Teufel versucht, Beziehung zu trennen. Wenn ich nah bei Gott bleibe, ja, entsteht da eine, wie soll ich sagen, eine gute Beziehung, eine Nähe. Und manchmal sagt man sich, nein, ich lese jetzt schon so lange die Bibel. Manchmal sagt es mir auch nicht mehr so viel. Möchte ich heute mal wieder einen Tipp weitergeben, den ich auch schon mal gesagt habe, aber ich sage ihn gern nochmal. Also wenn man Bibeltexte laut liest, also wir sind es ja gewohnt, einfach so gedanklich sozusagen zu lesen. Einen Bibeltext laut zu lesen und vielleicht sogar langsam, laut und langsam, erschließt sich manchmal der Bibeltext doch nochmal anders. Oder wieder neu, wenn man manche Worte, wenn man sie ausspricht, nochmal anders wahrnimmt, nochmal anders aufnimmt, sie nochmal eine andere Wirkung entfalten. Also sehr spannend, da gibt's genau ganze Bücher drüber. Aber es würde schon einfach mal rein zu sagen, wenn ich da was Neues, einen neuen Impuls reinnehmen will, nicht bloß so leise, sondern laut. Das könnte auch der Losungsvers sein, wenn man sagt, na, manchmal lese ich bloß die Losung. Also wenn wir es mal nur vorstellen, wir würden sagen, wir blenden im Bibel das Losungswort nur ein. Und dann sagen wir, das kann ja jeder selber lesen. Ja? Macht es einen Unterschied, ob wir es nur selber lesen oder ob es einer vorliest? Also laut lesen. Als kleine Anregung zu sagen, ja, was kann denn helfen in dieser Zeit, wo ich vielleicht Bibel lese, dass sich es auch wieder ein bisschen neu erschließt. Aber er bleibt nicht bloß beim 1:1 sozusagen, beim Kleinen zu sagen, ich möchte da sein, sondern er sagt auch, zu schauen, die schönen Gottesdienste des Herrn und seinen Tempel zu betrachten. Wie gesagt, der David hat den Tempel noch nicht gebaut, aber es war klar, dass sein Sohn das machen wird. Zu sagen, das wäre doch schön, wenn ich da wohnen könnte und bei den Gottesdiensten teilnehmen. meine, wo ich jünger war, da war manchmal die Frage, ja, reicht es, wenn man in den Jugendbund geht? Muss man da noch zu dieser Gemeinschaftsstunde da gehen? Also da, wo ich herkomme, da waren auch viele ältere Leute, so 20, also bin ich jetzt nicht so furchtbar gern hin. Ja? Gut, dann hat man gesagt, wenn du nicht reingehst, dann geh doch zur Kirche. Ja, das war auch nicht sehr viel besser, aber dann bin ich halt zur Kirche, das war morgens und ging schneller und so. Also ganz niedere Beweggründe. Also ich habe es nicht so furchtbar geschätzt. Aber ich bin also trotzdem, ja, jeden Sonntag dahin. Aber so praktisch habe ich immer gesagt, so meine eigentliche Gruppe, das war so der Jugendkreis. Ne? Da hat man doch gesagt, das würde doch reichen. Oder manche würden vielleicht sagen, Mensch, meine eigentliche Gruppe, das ist doch der Hauskreis. Oder der Gebetskreis. Oder was weiß ich. Und ja, das stimmt. Diese kleinere Gruppe, die hat natürlich einen intensiveren Austausch. Da kennt man sich besser. Da hat man nochmal einen anderen Rahmen wie jetzt hier. Und gleichzeitig, David empfiehlt oder freut sich hier auf den Gottesdienst. Er sagt, ja, weil Gottesdienst, wer dient denn da wem? Gott dient uns. Durch sein Wort, auch durch die Gemeinschaft, durch das Abendmahl zum Beispiel heute. Oder einfach, was alles so dazugehört. Ja, der Gottesdienst gehört auch dazu. Und ich habe ihn auch schätzen und lieben gelernt. Muss man sagen, naja, Reinhard, wäre schlecht, wenn es anders wäre. Ja, das wäre schlecht, natürlich. Aber es hat bei mir auch ein bisschen gedauert, so als Jugendlicher, bis ich da so ein bisschen reingefunden habe, zu sagen, ja, es hat schon auch was, nicht bloß seine Kleingruppe zu besuchen oder nicht bloß seine Bibel zu lesen, sondern auch der Gottesdienst gehört da dazu. Wie gesagt, der Psalm ist ja inhaltsreich. Ich kann gleich sagen, also ich frage jetzt am Schluss, nehme die 8 Punkte oder wie viele es sind, ab, ich habe es ja nicht mal nummeriert. Ja. Also auch im Meister noch alle. Nein, okay. Also wenn es Hans-Joachim nicht weiß, muss es niemand wissen. Aber wenn man sagt, wir nehmen einfach eins raus oder zwei, das für euch hängen blieb, ist das völlig ausreichend. Ne? Also ich keine Pflicht da jetzt sagen, oh, jetzt noch was, ich komme schon gar nicht mehr mit. Einfach sagen, das hat mich angesprochen und das und ne? Reicht. Lobt Gott für sein Handeln, denn er deckt mich in seiner Hütte zur bösen Zeit. Er birgt mich im Schutz seines Zeltes und erhöht mich auf einen Felsen. Nun erhebt sich mein Haupt über meine Feinde, die um mich her sind. Darum will ich Lob opfern in seinem Zelt. Ich will singen und Lob sagen dem Herrn. Also ich stelle mir vor, ich in diesem Gottesdienst, und da wird gebetet, ich weiß nicht ganz genau, ob da auch frei gebetet wird, aber der David formuliert es doch so, er sagt, ich erlebe Gottes Hilfe. Er deckt mich in seiner Hütte zur bösen Zeit, also er gibt mir einen Schutzraum, wo ich sein kann. Das ist gut, weil ich brauche Schutz vor Umständen, vor Menschen im Blick auf ja alles, was irgendwie gegen mich ist. Also, noch ein kleiner Tipp für dieses Jahr, wenn man sagt, ja, wie könnte ich denn so mein geistiges Leben vielleicht noch ein bisschen so. Also man kann sich ja aufschreiben, für was man danken kann. Also wenn man nur jeden Tag für eine Sache aufschreiben würde, für die man danken kann, dann hätte man also am nächsten Silvester mindestens 350 Gründe, wo man hier was erzählen könnte. Sag mal, 350 sind ein bisschen viel, klar, aber also da würde sich so viel ansammeln im Jahr, dass man sagt, dann hätten wir nächstes Silvester so viele Zeugnisse, so viele Berichte, was man mit Jesus erlebt hat, wie überhaupt noch nie. Wenn man sagt, ja, erzählen will ich es nicht, dann macht es ja nichts. Aber aufschreiben, für was man Gott heute danken kann. Das gibt da eine schöne Liste und das letzte Mal, wo ich das probiert habe, das war 2020, bin da ganz ehrlich, ein bisschen her. Und dann war ich ganz motiviert. Ja. Und dann kam das mit dem Corona und ich habe dann festgestellt, dann ist es wie abgebrochen. Und es hat alles so durcheinander gebracht, aber ich habe keinen Grund, das nicht wieder anzufangen. Gell. Aber manchmal gibt es sowas, wo man sagt, ja, dann war ein bisschen so ein Störfaktor. Aber man kann es ja wieder aufnehmen und sage, dann mache ich einfach weiter. So, der David macht weiter. Er sagt, ein Mensch nach dem Herzen Gottes bekennt Gott ehrlich seine Schuld. Ist wahrscheinlich Herr heißen. Herr, höre meine Stimme. Wenn ich rufe, sei mir gnädig und erhöre mich. Mein Herz hält dir vor dein Wort. Ihr sollt mein Antlitz suchen. Darum suche ich auch, Herr, dein Antlitz. Verbirg dein Antlitz nicht vor mir. Verstoße nicht im Zorn deinen Knecht. Denn du bist meine Hilfe. Verlass mich nicht und tu die Hand nicht von mir ab. Gott, mein Heil. Das ist so eine ganz typische Beschreibung. Die Hand nicht abtun, nicht verwerfen. Alten Testament war noch viel mehr die Sorge der Gläubigen, sag ich mal, dass wenn ein Fehler war, Gott gesagt hat, dann geht's nicht weiter. Also ganz konkret ist es eine Bitte um Vergebung. Ich habe vorher gesagt, ein bisschen im Übertragenen, wir bitten darum, führe uns nicht in Versuchung, bewahre uns da, dass es nicht zur Sünde kommt. Und doch wird es ab und zu passieren und dann haben wir Vergebung. Und darum bittet der David ganz konkret, und das macht auch einen Menschen nach dem Herzen Gottes auszusagen, ja, wir tun nicht so, als sei immer alles in Ordnung und entschuldigen uns mit den Umständen. Ja, die Umstände sind manchmal schwierig, aber es ist oft viel leichter zu sagen, ja, der Umstand war schwierig, den Fehler habe ich dann doch gemacht und da braucht es Vergebung, zwischenmenschlich oder eben auch von Gott. Und ich finde, das ist wichtig, auch im Blick allein unserer Jahreslosung. Wir werden es auch nicht immer schaffen, alles in Liebe zu tun dieses Jahr. Aber da braucht es Vergebung. Und vor allem, es gibt Vergebung. Und wir brauchen uns jetzt auch gar nicht da zu vergleichen. Ich stelle fest, auch wir Frommen neigen ein bisschen dazu, manche Christen ein bisschen höher zu halten wie andere. Sozusagen, es ist, also das Sport ist ja sowieso immer vom Sieger geprägt. Dann gibt's x Fernsehshows, da suchen wir mal den nächsten Superstar oder irgendwas. Also, was man nicht machen muss, aus meiner Sicht, also ganz falsch wäre zu sagen, Griesbad sucht den Superchrist. Ja, da machen wir jetzt einen kleinen Wettbewerb und, ne. Aber selber macht man das manchmal, sagt man, ach, wenn ich auch so glauben könnte, wenn ich auch so viel Vertrauen hätte, wenn ich auch so beten könnte, wenn ich auch so, was weiß ich was könnte. Brauchst du alles gar nicht machen. Zumindest nicht im Vergleich zu sagen, ich mache da irgendwas besser wie andere, sondern einfach zu sagen, ich bin einfach jemand, der versucht, Glauben so gut er kann zu leben, und es klappt manchmal nicht so. Aber es ist gut, dass ich damit zu Gott kommen kann und aus der Vergebung lebe und da auch gar nicht lange rummachen muss. So langsam neigt sich dem Ende jetzt dazu. Ein Mensch nach dem Herzen Gottes lebt, danach der lebt, fragt nach Gottes Willen, um ihn zu tun. Er sagt da was ganz Interessantes, denn mein Vater und meine Mutter verlassen mich, aber der Herr nimmt mich auf. Herr, weise mir deinen Weg und leite mich auf ebener Bahn um meiner Feinde willen. Also so wie wir hier da sitzen, ich schätze mal, dass viele von uns schon Elternteile oder beide Elternteile verloren haben. Also wir kennen das. Zu sagen, ja, da gehen Leute einfach auch sozusagen voran. Die sind bereits verstorben. Ja, so ist es. Und das ist auch dem David bewusst. Aber er sagt, der Herr ist immer noch da. Ich bin deshalb nicht allein unterwegs. Und das ist ja tatsächlich so. Also wie lange hat man seine Eltern noch um Rat gefragt bei irgendwelchen Sachen? Irgendwann kehrt sich's mal ein bisschen um, dann rufen die an und sagen, das Smartphone funktioniert nicht oder sonst irgendwas. Hilft man da, aber... Also das, was die Eltern einem so ein bisschen Rat gegeben haben, bis weit ins Erwachsenenalter hinein, hört auch mal auf. Und er sagt, aber das ist gut, dass ich da nicht ohne Ratgeber bin, ohne jemand, der mit mir so durchs Leben geht, der auch da das wohlwollend unterstützt. Er sagt dann einfach, Herr, weise mir deinen Weg und leite mich auf ebener Bahn. Das ist eigentlich ein frommer Wunsch zu sagen, Herr, also Schwierigkeiten sind ein bisschen unangenehm, die ebene Bahn, der mir recht. Der David weiß auch, dass es auf und ab gibt. Aber er sagt, Herr, ich möchte mit dir den Weg gehen. Sagt es wieder meiner Feinde willen, er möchte da praktisch auch ein Zeugnis sein. Aber um was es mir einfach geht, zu sagen, ja, wir haben immer einen Ratgeber, wir haben immer einen Wegweiser. Egal in unserem Beruf, wie unsere verhaltene Nachbarschaft aussehen soll, in der Familie. Einfach diese ganzen Fragen, die es im Leben so gibt. Dürfen wir Gott fragen, was ist deine Wegweisung? Was würdest du sagen? Was soll ich machen? Dass das Herz gut geprägt wird. Und es endet dann damit, dass man sagt, ja, ein Mensch nach dem Herzen Gottes, und das fasst es wahrscheinlich zusammen, vertraut auf Gott in jeder Lage. Gib mich nicht preis im Willen meiner Feinde, denn es stehen falsche Zeugen wider mich auf und tun mir Unrecht ohne Scheu. Ich glaube aber doch, dass ich sehen werde die Güte des Herrn im Lande der Lebendigen. Harre des Herrn, sei getrost und unverzagt, harre des Herrn. Ich finde immer so, die ersten Sätze in der Psalm und die letzten sind oft die wichtigen. Der erste oft das Thema, der Herr ist mein Licht und mein Heil. Und hier jetzt wunderschön, harre des Herrn, sei getrost und unverzagt, harre des Herrn. Also wenn ich Leute besucht habe, die noch älter sind wie ich, die haben oft schon viel erlebt. Und wo ich so am Anfang meines Dienstes Leute besucht habe, dann waren auch da irgendwelche Kriegsgeschichten noch dabei. Das haben die dann noch erlebt gehabt. Und wo sagst du, also was die mitmacht in der Gegend, ist ehrlich gesagt bei den meisten von uns ist alles ziemlich glimpflich abgegangen. Aber oft stand am Schluss so immer die Aussage so, naja, wir haben halt einfach Gott vertraut. Und da muss ich sagen, manchmal hätte man sagen können, naja, blieb wohl auch nicht mehr arg viel übrig, also was man sonst noch vertrauen hätte können, aber gleichzeitig doch dieses, wir haben nicht hingeschmissen. Wir haben nicht verzagt, wir haben versucht, uns auch durch die Umstände, egal wie sie waren, nicht unterkriegen zu lassen, sondern zu sagen, wir bleiben auf jeden Fall bei Gott mit unseren Fragen, mit unseren Hoffnungen, mit unserem ganzen Ding, was wir haben. Und dann haben sie ganz oft gute Erfahrungen gemacht. Also es hat sich nicht immer alles umgekehrt im Leben, manches blieb schwierig, aber sie haben doch gute Erfahrungen damit gemacht, für die Situation, in der sie drin gesteckt sind und wie sich's im Leben weiterentwickelt hat. Und ganz oft habe ich den Eindruck gehabt, aufgrund des Vertrauens hat sich's doch auch irgendwie für sie zum Guten entwickelt. Aber wenn wir äußerlich sagen würden, naja, war doch auch mancher Kampf dabei. Ja, richtig. Aber innerlich haben sie gesagt, wir konnten es annehmen, wir sind dann Schritt für Schritt weitergegangen und wie sie halt es so formuliert haben. Und deshalb ist auch die Einladung für uns, am Schluss hier zu sagen, ja, selbst wenn wir uns jetzt von den vielen Punkten gar nicht so viel merken konnten. Wir dürfen mit dem Gott leben, der mein Licht und mein Heil ist. Und genau deshalb darf ich einfach vertrauen, auch für dieses Jahr, mit all den Umständen, die da kommen werden, da vertrauen, dass es der Herr recht führt. Und ich glaube, mit dieser Klammer um diesen Psalm sind wir ganz gut aufgestellt im Blick auf einen Menschen, der nah bei Gottes Herz ist. Amen. Dann bete ich noch. Ja, danke, lieber Jesus, für diesen David, der als Vorbild dient, als einer, der ganz vielfältig seinen Glauben lebt und wo wir uns an der einen oder anderen Stelle etwas abgucken können, zum Vorbild nehmen können, auch selber leben dürfen. Und du weißt, was jetzt jeden Einzelnen besonders erreicht hat, ich möchte dich einfach bitten, dass es uns auch zum Segen werden lässt, auch in diesem Jahr. Und das wollen wir dir heute auch noch einmal anbefehlen. Es liegt noch so, ja, irgendwie unberührt vor uns, dass du uns einfach das Vertrauen auf dich hin erhältst, dass du uns auch gut hindurchbringst, auch schon in der kommenden Woche, wo für den einen oder anderen auch wieder schulische oder berufliche Herausforderungen warten. Ja, Vater, es ist gut, mit dir das Jahr anzugehen, mit dir bewusst dieses Jahr auch zu leben. Und da bitte ich dich einfach drum. Und ich danke dir auch, dass wir heute am Jahresanfang das Abendmahl haben, das es nochmal verstärkt und uns vergewissert. Wir sind nicht alleine unterwegs. Du bist bei uns. Und das ist gut so. Amen. Wir beten gemeinsam das Vaterunser und ich spreche den Segen und wer immer kann, darf sich gern erheben. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Amen.